Willkommen beim Podcast von The Female Traveler. Hier geht es um die Geschichten von Frauen, die reisen. Um ihre kleinen und großen Abenteuer, um Erfolgserlebnisse und Rückschläge. Wie uns eine Reise verändern kann und was so toll daran ist, alleine unterwegs zu sein. Freu dich auf spannende Interviews und persönliche Erfahrungsberichte. Mein Name ist Sarah Glöckner. Schön, dass du zuhörst. In dieser Folge spreche ich mit Sabine. Wir kennen uns von der Wanderführerausbildung aus dem letzten Jahr und wir reden darüber, was so toll ist am Alleinewandern, aber auch über Sabines neue Selbstständigkeit, wo sie das Wandern mit dem Coaching verbindet. Eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge Neues gelernt in diesem Gespräch und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Sabine, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass wir heute miteinander sprechen.
Ja, vielen Dank, freut mich auch.
Wir sind bei dir in deinem Wohnzimmer in der Nähe von Karlsruhe, ein bisschen nördlich von Karlsruhe.
Richtig, am Fuße des Michaelsbergs mit Blick über die Rheinebene. Mhm. Genau, in Unterkrombach.
Ist sehr schön hier. Ich bin ja von Ulm hier hingefahren und war vorher schon in Schwäbisch Hall. Und ich muss sagen, es ist eine sehr schöne Region hier unten auf jeden Fall.
Ja. Ja, ich mache gern Werbung fürs Kraichgauer Hügelland.
Ja, sehr gut. Wir kennen uns von der Wanderführerausbildung, die wir letztes Jahr im November gemacht haben.
Genau, so ist es.
Ja, wie schön, dass wir heute miteinander sprechen.
Ja, dass wir immer noch Kontakt haben, richtig.
Es wird ums Thema Wandern gehen, natürlich. Wie bist du denn zum Wandern gekommen? Wie hat das bei dir angefangen?
Gedanklich hat es, glaube ich, so mit 16 Jahren angefangen und gar nicht so typisch, dass mich meine Eltern in Wanderurlaube mitgeschleppt hätten, sondern tatsächlich beim Skifahren. Ich war in Südtirol relativ spät mit 16 das erste Mal Skifahren und habe mir dann wirklich gedacht, ach guck, da möchte ich mal im Sommer hin. So richtig schön in den Dolomiten, eine Hüttenwanderung. Ja, nur hat es dann darin gescheitert, dass keiner mit wollte. Meine Eltern hat, die dachten auch, oje, und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe alleine. Also, nein, du gehst doch da nicht alleine und hat mich dann tatsächlich schon vor ungefähr 25 Jahren angefangen zu informieren, naja, welche Sender und Weltempfänger oder Notrufnummern, war ja damals ganz anderer Stand, als es heute so ist, habe es dann auch wieder verworfen und dann ist es eine ganze Weile bei mir im Kopf geruht, das Thema erstmal, zumindest diese Idee vom Fernwandern.
Finde ich ganz spannend, sorry, dass ich da reingrätsche. Mit 16 ist ja eher früh, würde ich sagen. So, und ich finde es witzig, also ich bin auch immer Skilaufen gegangen und gehe ja heute noch, aber so den Gedanken, hier möchte ich unbedingt mal, also hatte ich zumindest nicht mit 16, habe ich jetzt vielleicht dann gehabt mal, dass ich mir denke, okay, wie sieht es hier wohl so im Sommer aus? Vielleicht mit 40, aber 16 finde ich jetzt schon echt früh.
Na, vielleicht ist es ja gut, dass es auch bis dahin gereift hat, weil das hat ja auch eine ganze Weile gedauert, bis ich dann tatsächlich meine erste etwas längere Wanderung gemacht habe.
Kannst du dich an die erinnern? Wohin ging die?
Ja, die ist noch gar nicht so lange her. Zwischendrin habe ich eher dann mein Faible für Tageswanderungen gefunden. Und dann alle möglichen Leute da mal mitgeschleppt in sämtlichen Urlauben, El Hierro oder Sizilien. Und wer auch immer mit mir im Urlaub war, der musste dann mit mir einmal irgendeine Tageswanderung machen, die ich da ausgearbeitet habe. Die meisten muss man immer erst eine ganze Weile dazu überreden. Und das Witzige ist, so ungefähr eine Stunde, nachdem wir loslaufen, müssen die mich dann wieder überreden, weil dann kommt mir die Idee so, ah, warum laufen wir eigentlich hier in der Hitze den Berg hoch? Man könnte so schön am Strand liegen. Ja. Ich habe immer recht gut überzeugt. Dann konnten die mich mit meinen eigenen Argumenten gegenüberzeugen. Ich war auch immer froh drum. Und die erste tatsächlich längere Wanderung am Stück ist erst 3 Jahre her, weil dazwischen war natürlich Job und Freund und Hausbau und Kind. Und ja, wir haben das von Schwiegereltern haben wir das Wohnmobil bekommen. Und jetzt muss ich dazu sagen, Wohnmobil bin ich dafür, aber keine Wohnstation am Campingplatz. Ich weiß, warum man es sehr gerne mögen kann, aber es ist nicht mein Fall. Und ich dachte, ach, das ist jetzt vielleicht meine Gelegenheit. Mein Mann und meine Tochter, die machen schön Campingurlaub und die sollen mich doch vorher irgendwo absetzen. Und während die eine Woche auf dem Campingplatz stehen, mache ich am Lechweg meine erste Fernwanderung. Und ja, und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Es hat mich, glaube ich, beruhigt, eine Rückfallebene zu haben. Wenn ich nach 3 Tagen sage, nee, ich kann es doch nicht, dann hätten sie mich ja einsammeln können ohne weiteres. In dem Wohnmobil wäre ja noch Platz für mich gewesen. Aber es hat es gar nicht gebraucht. Die haben mich dann abgesetzt am Vormariensee und ich bin dann tatsächlich die Woche den Lechweg gelaufen. Das ist ein recht humaner Einstieg mit den 120 Kilometern und ja, und da habe ich tatsächlich dann auch wirklich Feuer gefangen.
Ich finde, das ist voll die gute Idee, zu sagen, wir machen schon irgendwie gemeinsam Urlaub. aber ich nehme mir innerhalb dieses Urlaubes auch Zeit für mich und zu sagen, so, es muss ja vielleicht auch nicht gleich eine Woche sein, man kann ja auch anfangen mit 1-2 Tagen und sagen so, okay, ich bin jetzt mal weg. Man muss sich nicht aufteilen zwischen so persönlichem Wünschen und Family. Ich finde das eine richtig gute Idee.
Absolut. Also wir haben es auch danach nochmal praktiziert, gerade auch beim Westweg. Da ist ja mit durchschnittlich 12 Etappen schon relativ lang und ich bin ja schon ein Familienmensch und meine Tochter ist jetzt 10, also auch noch in einem Alter, wo man doch eher Familienurlaube macht. Und auch da haben wir es echt gut hingekriegt. Ich war dann eben vorher 3 Tage unterwegs und mein Mann, der arbeitet auch da im Raum vom Westweg in Freudenstadt. Und dann hat er tatsächlich die Woche dort gearbeitet. Wir hatten aber immer jeden Abend ein Dreierzimmer gemeinsam und das heißt an den Wochenenden an den beiden hat er mit meiner Tochter was unternommen. Ich bin dann am Abend dazugestoßen und meine Tochter ist tatsächlich 4 Tage dann mit mir mitgewandert und am Schluss habe ich dann eben alleine nochmal die 3 Etappen bis Basel zu Ende gemacht. Also wenn man ein bisschen kreativ ist, kriegt man da wirklich sehr familienverträgliche Kombinationen hin.
Ja, richtig gut. Welche Wege bist du bis jetzt schon gelaufen?
Ja, also seit ich da Feuer gefangen habe, habe ich schon geguckt, dass ich wirklich so 2 einigermaßen längere Touren mache. Also da war zum Beispiel der Westweg, wie ich erwähnt habe, dabei. Bin aber auch den West Highland Way in Schottland gelaufen. Ich hatte die sogenannte 5-Seen-Intensivtour. Die ist hier bayerischer Raum, Österreich, da ist Tegernsee, Schliersee, Spitzingsee und so weiter dabei. War auch ein Teil vom Fischerpfad in Portugal unterwegs und auch eine sehr schöne Tour war die Amalfi-Küste. Die war auch wirklich ein Highlight. Mhm. Vor allen Dingen im Spätsommer.
Ja, das glaube ich. Und es sind ja auch ganz unterschiedliche Touren. Ne?
Ja.
Finde ich ganz spannend und auch ganz gut so. Also ja. Von Schottland über Deutschland bis hin Italien. Also es ist ja abwechslungsreich.
Absolut. Und das war auch so ein bisschen mein Ziel, rausfinden, was liegt mir eigentlich. Und da tatsächlich mal was Südliches. Und ja, durch das Moor, diese ewig langen Wege, ist natürlich auch wieder was ganz anderes als eher so im alpinen Raum, die 5-Seen-Tour. Ich konnte mich aber noch nicht entscheiden. Ich fürchte, ich muss noch weiter ausprobieren.
Ja, es gibt ja auch so viel. Das stelle ich auch jedes Mal fest. Immer erzählt jemand oder eine Frau, die ich interviewe, von noch einer anderen Tour, die ich noch nicht kannte. Weil ich finde jetzt auch 5-Seen-Tour hört sich sehr, sehr gut an.
Ja.
Also wieder was, was man auf die Liste schreiben kann.
Absolut empfehlenswert. Vor allen Dingen, wenn man im Sommer dann auch jeden Tag eigentlich an dem See baden kann.
Ja,
das ist schon schön.
Ja, okay. Du gehst meistens alleine wandern.
Genau. Also im Grunde alleine. Einmal jetzt, wie gesagt, war 4 Tage meine Tochter dann mit dabei. Aber ja, ich gehe durchaus alleine.
Warum?
Ja, tatsächlich im ersten Ansatz so aus der Not heraus, weil sich einfach keiner gefunden hat. Und ich selber habe auch, ich habe dann auch gar nicht drüber nachgedacht. Also das kam mir tatsächlich erst dieses Warum alleine, als mich dann unterwegs ständig Leute angesprochen haben mit den ganz typischen Sachen, die man immer hört. Oh Gott, da würde ich mich ja verlaufen und da hätte ich Angst, dass ich überfallen werde und ich bin doch nicht fit genug und wenn man dann da alleine ist und ach ja, mit der Familie funktioniert es doch auch nicht und ja, diese ganzen Argumente oder das ist doch langweilig und also für mich, ich muss sagen, mir kamen die Ideen gar nicht. Ich habe mir die Fragen für mich selber gar nicht gestellt, weder vor der ersten Tour noch jetzt nach der 6. Tour. Ich finde, da kann man tatsächlich jedes Argument für sich recht gut aushebeln. Oder in einen anderen Kontext setzen. Ich meine, natürlich kann man überfallen werden, aber wenn man jetzt mal hier das Risiko gegenüber Eintrittswahrscheinlichkeit setzt, dann ist es eigentlich besser, wenn man sich nicht im Haushalt aufhält. Da passieren nämlich statistisch viel, viel mehr Unfälle. Oder hier, wenn man jetzt an irgendwelche Überfälle denkt, ja, ich kenne mich jetzt nicht beim Kriminalamt mit Statistik insbesondere aus, aber es ist ja doch so, dass die meisten Opfer ihren Täter auch vorher kennen und nicht erst irgendwo an der Amalfi-Küste an irgendeinem Aussichtspunkt kennenlernen. Also insofern.
Ich glaube, der Wald taucht in der Statistik, polizeilichen Statistik, überhaupt nicht auf als Tatort. Ja. Ja, also das ist einfach wirklich äußerst unwahrscheinlich.
Ja.
Was genießt du so daran, alleine zu wandern?
Also ich finde es tatsächlich sehr schön, sich selbst zuhören zu können. Sowohl seiner eigenen Stimme, man kann wirklich seinen eigenen Themen nachgehen. Man hat die Ruhe. Ich höre tatsächlich auch keine Musik während des Notizen und auch keine Hörbücher oder Podcasts. Ich höre einfach furchtbar gern meine eigenen Schritte, sei es der Kies, der knirscht oder der Waldboden, der ganz sanft nur nachgibt, wenn da viele Nadeln sind beispielsweise. Oder am Lechweg fand ich es toll, dass man wirklich von der Quelle den Bach bis zum Lechfall in Füssen begleitet. Und der nimmt natürlich auch vom ganzen Wasserklang her immer wieder neue Nuancen ein. Und ja, ich finde es einfach schön, in meinem Tempo gehen zu können, auf mich hören zu dürfen, wann brauche ich eine Pause, wann brauche ich keine, wie lange, wofür nehme ich mir eine, mich nicht rechtfertigen zu müssen. Klar, man muss dann auch selber entscheiden. Es ist ja auch nicht einfach, wenn einem keiner die Entscheidung abnimmt, laufe ich noch weiter oder nicht. Unterm Strich genieße ich das aber sehr. Und ja, ich meine, wenn einem jetzt wirklich danach ist, jemanden kennenzulernen oder sich zu unterhalten, dann geben sich ja da auch immer die Gelegenheiten. Also ich bin ja jetzt auch eher jemand, der in Unterkünften übernachtet. Also ich bin jetzt nicht ganz allein mit dem Zelt unterwegs. Also spätestens einmal am Tag, morgens und abends gibt es sowieso die Gelegenheit, dass man sich mit irgendjemandem unterhält. Und da muss man auch sagen, wenn man alleine unterwegs ist, habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass man da doch gerne auch mal ein bisschen mehr betütelt wird, gerade wenn man eben in so kleineren Pensionen auch unterwegs ist. Da gibt sich schon immer die Gelegenheit oder unterwegs auch. Aber da habe ich auch gelernt, Nein zu sagen. Es gibt doch manche, die suchen das ein bisschen mehr, mit denen man läuft. Und das ist dann schon ganz nett. Aber irgendwann merkt man dann, ja, ich höre der Natur nicht mehr zu. Ich höre mir dann die Probleme von anderen Leuten an, von ihrer Arbeit, wo ich denke, ach nee, davon will ich doch gerade eine Auszeit nehmen. Dann brauche ich mir das jetzt nicht von anderen anhören. Und da habe ich schon auch gelernt, Nein zu sagen und dann ganz frei zu sagen, nö, ich mache jetzt hier eine Pause, ich laufe jetzt wieder alleine weiter, ich brauche das. Das war auch dafür für mich eine gute Übung. Nein zu sagen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist eine gute Übung, ja, wie du schon sagst. Und eine gute, kann man sich selber noch mal ein bisschen, ja, lernt man sich besser kennen und kann auch ein paar Sachen vielleicht trainieren, die man an anderer Stelle auch ganz gut gebrauchen kann.
Oh ja.
Mit dem Nein sagen, auf jeden Fall. Ja. Würdest du sagen, es gibt auch negative Dinge, wenn man alleine unterwegs ist, alleine wandert? Also irgendwas, wo du sagst, naja, das ist dann doch nicht so schön?
Also da muss ich jetzt tatsächlich überlegen.
Wenn nicht, dann nicht. Ja, ist ja umso besser.
Also ich müsste mir jetzt tatsächlich was ausdenken. Es gibt vielleicht schon das eine oder andere, wo man mehr drauf achten muss, wenn man jetzt alleine unterwegs ist. Zum Beispiel die Tourenplanung. Klar, wenn man jetzt alleine ist und man verläuft sich, ist das wahrscheinlich schon blöder, als wenn man zu zweit unterwegs ist. Andererseits muss ich sagen, ich plane furchtbar gerne gerade beim Frühstückstisch, weil man ja eben alleine ist, gucke ich mir wirklich intensiv, oder auch am Abend vorher, ich frühstücke auch nicht immer, gucke ich mir wirklich intensiv die Etappe vom nächsten Tag an und präg mir auch bei der Pause dann zwischenrein, bei der Mittagspause nochmal ein, naja, wie ist denn das Höhenprofil? Und dann finde ich, merkt man das alleine sogar eher, wo man sagt, ja Moment, da geht es jetzt aber schon lang bergauf, eigentlich müsste es doch hier bergab gehen oder wieso kommen da plötzlich so viele Wegabzweige? Da waren doch gar keine. Und solche Dinge, die gehen, glaube ich, wirklich alleine auch besser zu realisieren, dass man früher merkt, Moment, ich bin hier falsch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich nie verlaufen hätte, aber ich habe es immer sehr, sehr früh gemerkt, einfach weil ich eben den Kopf auch frei hatte, weil ich glaube, wenn man sich unterhält mit jemand anderem, ist man da oft viel mehr im Film drin. Ich glaube, da fallen einem so Sachen viel später auf. Also von daher, ja, ich glaube, man hat schon den Blick ein bisschen anders oder hat vielleicht irgendwo nochmal eine Vorkehrung mehr. Ich gebe auch immer jemandem Bescheid, wo laufe ich heute lang, falls doch irgendwas mit mir passieren würde. Aber dann weiß immer jemand Bescheid, wo ich laufe. Ich setze regelmäßig mal eine Nachricht ab oder gerade wenn ich doch eine Touränderung vornehme, dann lasse ich das schon jemand wissen. Also ja, ich glaube, es gibt schon Punkte, die müsste man weniger beachten, wenn man zu mehreren unterwegs ist, aber man kann denen sehr, sehr gut begegnen.
Navigierst du dich mit dem Handy, mit irgendeiner App oder wie machst du es?
Ja, wir haben ja theoretisch Handwerkszeug mit Kompass gelernt.
Natürlich, natürlich. Ja, natürlich haben wir das in der Ausbildung. Nun.
Nee, also ich laufe nicht nach Sonnenstand und Kompass. Nee, also ich nehme tatsächlich gerne verschiedene Apps und mische die auch ganz gerne, weil es hat ja doch jede App, die eine zeigt besser die Höhenlinien, die andere hat besser den Richtungspfeil oder andere Zoom-Möglichkeiten. Also meistens laufe ich mit zwei Apps parallel.
Nenn mal ruhig Namen.
Komoot Outdoor Active und jetzt tatsächlich neu entdeckt Bergfex. Bergfex finde ich schön, weil es doch sehr detaillierte Ansichten hat. Die kommt wirklich nach einer detaillierten Wanderkarte. Gleich hat aber halt weniger Touren drin. Also zwischen den dreien wechsle ich eigentlich immer ab. Meistens da, wo die Tour eben eh schon irgendwie, meistens sind die ja eingepflegt. Ich gehe jetzt auch eher bekannte Wege. Und dann gucke ich, ist es bei Komoot oder Outdoor Active besser, sowieso schon eingepflegt. Und dann gucke ich parallel mit Bergfex und gucke da nochmal mehr Details an oder so.
Was war deine bislang längste Tour, die du gemacht hast? Wie lange warst du unterwegs?
Also die längste Tour am Stück war bis jetzt der Westweg. Den bin ich tatsächlich am Stück durchgelaufen. Das sind ja die knapp 300 Kilometer. Und ja, also da habe ich schon gemerkt, es ginge mehr, aber ja, muss man sich natürlich dann schon überlegen. Also die knapp 2 Wochen gingen schon ganz gut mit der Familie zu vereinbaren. Und für mich ist eigentlich das größere Problem natürlich auch irgendwo die Urlaubstage, weil ich will ja nicht nur meinen Urlaub allein fürs Wandern verbraten. Wobei, das ist eine sehr gute Verbratung.
Ja, definitiv.
Aber ich möchte ja doch auch noch Familienurlaub nebenher haben oder man braucht ja doch auch hier und da einen Tag Urlaub. Und ich habe das dann für mich selber tatsächlich so gelöst, dass ich wirklich den Arbeitsvertrag auch ein Stück weit geändert habe. Da habe ich dann tatsächlich mir mehr Urlaubstage erkauft. Ich habe dann quasi die Stunden reduziert, aber nicht in der Form, dass ich die Wochenstunden reduziert habe, sondern dass ich eben schon, was waren es denn nachher, ich weiß es gar nicht mehr, 10% oder 12% vom Lohn reduziert hatte und das aber in Urlaubstage umgesetzt hatte, sodass ich dann zusätzliche Urlaubstage hatte und die nehme ich dann eben tatsächlich für die Wanderungen.
Ja, clever. Ja. Das kann man ja, also habe ich so auch noch nicht gehört. Es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten, ein Sabbatjahr, unbezahlten Urlaub, den Job kündigen, um irgendwie länger unterwegs sein zu können oder so, aber diese Variante kannte ich jetzt auch noch nicht. War das schwer, deinen Chef, deine Chefin davon zu überzeugen?
Klar, es waren schon Verhandlungen dabei, aber unterm Strich ging es schon. Also ich muss auch sagen, ich war ja vorher in einem Unternehmen, das ist ja größerer Mittelstand, also führendes Automatisierungsunternehmen, was sich in der Elektroindustrie bewegt. Und da gibt es natürlich Tarifverträge und bevor ich Teamleiterin wurde, habe ich das ganz gut über einen Tarif abgewickelt bekommen, sodass ich eben zusätzliche Zeit auch in Gleittagen abbauen konnte und nachdem ich dann aber Teamleiterin war, ist es so natürlich nicht mehr möglich, das ist natürlich alle Zeit mit abgegolten und da habe ich dann eben verhandelt und habe gesagt, okay, wenn ich nicht mehr wie vorher meine Gleittage zusätzlich nehmen kann, dann möchte ich das eben über den Weg machen, dass ich die Stunden reduziere, aber halt eben in Form von zusätzlichen Urlaubstagen. Und das ging schon. Und das ist jetzt, wie gesagt, auch ein größeres Unternehmen, was an einen Tarif angebunden ist. Und auch da war das dann möglich. Also ich glaube, wenn man im Austausch ist und mit dem jeweiligen Vorgesetzten, Chefin, Personalabteilung einfach ins Gespräch geht, dann geht das schon, wenn man da dran bleibt, ja.
Guter Tipp auf jeden Fall. Inzwischen bist du aber selbstständig.
Richtig.
Genau. Erzähl uns doch mal ein bisschen über deine Selbstständigkeit vielleicht.
Ja, gerne. Ja, wie kam es eigentlich dazu? Ich habe ja erzählt, ich war vorher Teamleiterin und war da zuständig für insbesondere die Einführung von einem Lean Project Management System und habe in dem Zusammenhang Trainings gegeben, Workshops gehalten, habe auch gecoacht, sowohl die Führungskräfte als auch die Teams. Also ich habe da auch eine fundierte 2-jährige Ausbildung zur systemischen Coaching und und mir hat mein Job Spaß gemacht, definitiv. Also gegen Ende kam dann auch das Thema Digitalisierung dazu. Bewegt ja auch viele Unternehmen immer noch momentan. Und das heißt, da war sowieso einiges im Umbruch, in der Umstrukturierung. Und ich war eh schon innerlich in einem Prozess, wo ich mich gefragt habe, naja, soll ich mich auf eine der frei werdenden Stellen bewerben? Will ich mehr in die Führungslaufbahn gehen? Ist es denn mein Thema? Wie kriege ich es privat hin, wenn ich mehr in Richtung, nennen wir es Karriere gehe? Und war da sowieso schon im Umbruch und habe dann auch vor ein paar Jahren an einem unternehmensinternen Talentprogramm teilgenommen und habe mir dann von einem Mentor, mit dem ich auch weiter zusammengearbeitet hatte, mir ein Feedback geben lassen. Und da hat er gemeint, ich bin halt so ein freies Radikal im Unternehmen. Da habe ich gemeint, das hat schon was mit mir gemacht, so ein freies Radikal sein, Dinge anstoßen, aber dann vielleicht doch nicht so ganz fester Teil davon sein. Und der zweite große Punkt, der mich dann in die Selbstständigkeit gebracht hat, ich habe zum Geburtstag im Februar ein Buch geschenkt bekommen, die legendären Wanderrouten durch Europa. So, und dann habe ich am Wochenende mich freudig dran gesetzt mit so einem Zettelchen, Kleberbuch und habe dann die Touren beklebt, die ich machen wollte. Naja, nach ein paar Seiten habe ich gemerkt, nee, das macht keinen Sinn, weil ich habe auf jeder Seite mindestens einen Zettel. Ja. Dann kann ich es auch wieder lassen. Da habe ich gedacht, okay, nochmal von vorne. Aber jetzt wirklich nur die schönsten Touren. Naja, am Schluss war trotzdem das Buch auf 3 Seiten rundherum dekoriert. Dann habe ich das einem anderen Kollegen ausgeliehen. Dann hat der mir im Chat geschrieben, so, you made my day. Also er hätte den ganzen Tag grinsen müssen über meine Zettelchen. Und abends war ich dann frustriert neben meinem Mann auf dem Sofa und habe irgendwie so, ja, ach, wenn ich jetzt mal ausrechne, selbst mit meinen zusätzlichen Urlaubstagen, bis zur Rente habe ich ja noch nicht mal das halbe Buch abgearbeitet und ich will ja mit euch auch noch in Urlaub gehen. Und dann meint er so nebenher, naja, du müsstest halt damit dein Geld verdienen. Und dann war das wirklich genau so ein Moment, wo man denkt, den jeder kennt, wo man aber denkt, ja, die gibt's aber eigentlich gar nicht wirklich. Plötzlich haben sich die ganzen Puzzlestückchen zu einem neuen Bild gefügt und ich hatte wirklich die Idee, oh ja, ich mache mich selbstständig mit ganz besonderen Reisen. Ich mache Coaching, Fernwanderungen zu Schwerpunktthemen. Weil da hat sich wirklich so viel gefügt in dieser Idee. Ich habe ja vorhin das Coaching erwähnt und ich habe jetzt halt nicht mein Spezialthema. Meine Stärke ist eigentlich gerade, dass ich sehr breit aufgestellt bin. Aber es war mir auch immer klar, nee, damit alleine kann man sich schwer selbstständig machen. Auch das Thema Trainings halten ist auch ähnlich, da wirklich Fuß zu fassen, dann ist man auch doch sehr kleinteilig viel unterwegs. Ist ja auch doch nicht so einfach, mit der Familie dann in Einklang zu bringen. Und auch das Thema Reisen, also da hatte ich auch gerade in der Elternzeit nebenbei gejobbt bei einer Online-Reiseagentur und habe da individuelle Mietwagen-Rundreisen zusammengestellt und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ja, da dann eben, ja, es ist ja natürlich auch eine andere Gehaltsliga irgendwo in der Tourismusbranche als Angestellte anzufangen, als jetzt als Team Leiterin. Das hat dann plötzlich alles so gefügt. Ich kann alle Dinge tun, die ich gerne mache und die ich gut kann. Und ja, da bin ich jetzt gerade dran, das aufzubauen. Also die Idee ist dann, dass ich einmal im Monat eine einwöchige Fernwanderung anbiete und die hat dann jeweils ein Coaching-Schwerpunktthema für Privatkunden. Sind es eigentlich so typische Lebensübergangsphasen, also sowas wie berufliche Neuorientierung oder Einstieg nach einer längeren Elternzeit oder Sinnsuche, neue Lebensausrichtung, so ein Lebensumbruch, auch Renteneinstieg oder Thema Verlust, Trennung, Scheidung. Und jede Tour hat dann quasi ein Schwerpunktthema. Für Geschäftskunden ist es dann eher ein klassisches Führungskräftetraining, nur halt eben ganz unklassisch mal ausgeführt. Oder auch Teambuilding oder Change Management. Also das wären dann eher so für Geschäftskunden die Themen.
Das klingt sehr spannend, finde ich. Warum hast du dich dafür entschieden, diese Form von Coaching anzubieten? Also Coaching draußen in der Natur?
Ja, also ich finde, es hat tatsächlich viele Vorteile, aber es ist schon eine berechtigte Frage, warum muss ich jetzt dafür in der Gegend rumlaufen? Ja, warum kann man das nicht genauso in einem Seminarraum machen? Ich glaube, fast jeder von uns hatte schon mal irgendeine Art von Training in einem Seminarraum und wenn man sich mal überlegt, woran erinnert man sich da? Meistens bleibt da nicht allzu viel hängen. Man erinnert sich vielleicht an die Situationen, wo man selber in einem Rollenspiel war oder wo mal irgendwie die ganze Gruppe gelacht hat oder vielleicht, wenn es ein Vortrag war mit irgendeinem Bild, was es irgendwo mal gab, aber meistens ist es ja relativ rar gesät, was da hängen bleibt. Und ich finde, auf so einer Fernwanderung, man verknüpft ja Dinge ganz anders. Den Input, den ich auf einem Gipfel oder die Erkenntnis, die ich irgendwo auf einem Gipfel mit Aussicht hatte, bleibt garantiert mehr hängen wie der gleiche Aha-Effekt zwischen 2 Tassen Kaffee in irgendeinem öden Seminarraum. Also das ist ein Punkt, einfach, dass sich die Inhalte ganz, ganz anders und viel nachhaltiger mir einprägen und verknüpfen kann. Das heißt, ich glaube, da bleibt einfach viel mehr hängen. Ein anderer Punkt ist, das gehört bei mir auch zum Konzept dazu, dass man tatsächlich sein Hab und Gut mitnimmt. Das heißt, bei meinen Touren wird es keinen Gepäcktransfer geben. Ich meine, immerhin sind wir immer in der Unterkunft unter dem Zelt. Also man muss jetzt keine Isomatte, Schlafsack, Zelt noch mit sich tragen. Aber alles, was man braucht, hat man dabei. Weil ich finde, das ist ja auch genau diese Coaching-Grundhaltung, wo man ja auch sagt, der Coachee bringt alles, was er zur Lösung seines Problems braucht, schon mit. Und auch da ist genau diese bewusste Reduzierung, was brauche ich eigentlich für die Woche? Und sich da im Vorfeld schon drauf zu reduzieren. Und das ist für mich schon genau die Vorbereitung, die man dann auch gedanklich hat, dieses, ich habe alles dabei, was ich brauche. brauche, um meinem Thema näher zu kommen. Und dann hat natürlich auch das Rucksacktragen einen Vorteil, finde ich, gerade wenn der ein bisschen mehr Gewicht hat. Jeder, der gewandert ist, der weiß, glaube ich, wie viel Unterschied das macht, wenn ein Gurt auch nur 1 Zentimeter verstellt ist. So, also ich hatte auch einmal Nackenschmerzen, wo ich dachte, jetzt habe ich 5 Touren gemacht, ich hatte noch nie Nackenschmerzen. Da habe ich gedacht, komm, du glaubst doch selber an deine Theorie, dass die kleinen Dinge den Unterschied machen. Ich habe dann wirklich 2 Stunden versucht rauszufinden, bis ich gemerkt habe, ja, irgendwo war der Bauchgurt von links und rechts um 1 Zentimeter verschoben und dann war der ganze Rucksack schief und es hat sich nach oben wieder in Nackenschmerzen fortgesetzt, Bauchgurt korrigiert, nach 1/4 Stunde weiterlaufen waren die wieder verschwunden. Und das heißt, da glaube ich tatsächlich dran, dass auch das ein Aha-Effekt ist, weil im echten Leben sind es oft auch die kleinen Dinge, die man verändern kann. Man denkt dann manchmal, ich habe ein großes Problem und ich brauche die Kraft, ganz große Dinge zu verändern. Manchmal haben aber genau diese kleinen Sachen, wo man wirklich die Möglichkeit hat, im Leben zu verändern, eine Auswirkung. Die lösen vielleicht nicht das ganze Problem, aber ich komme an eine ganz andere Ausgangslage und von da aus komme ich dann vielleicht genauer zu dem großen Schritt, den ich brauche. Und das heißt, das ist bei mir tatsächlich im Konzept mit dabei. Und oft denkt man auch, man muss Dinge ändern. Und so ein Beispiel ist zum Beispiel auch, als ich mit meiner Tochter den Westweg gelaufen bin, das waren ja die 4 Tage, wo ich mal nicht alleine unterwegs war und wo mein Mann dann auch der private Gepäcktransfer war, das ist immer nur mit Tagesgepäck gelaufen. Mein Mann ist schon früh zur Arbeit los, meine Tochter und ich, wir haben nur noch gefrühstückt und sind dann los. Naja, und irgendwann war das Zimmer leer, wir waren angezogen, aber ich hatte keine Socken. Also, ah je, okay, mein Mann hat die Socken mitgenommen. Jetzt kann man sich ja vorstellen, so 20 Kilometer im Schwarzwald mit Höhenmetern ohne Socken ist ein bisschen schwierig. Okay, bleibt ja nichts anderes übrig. Wir waren auf dem Hof außerhalb, das heißt, es gab auch keine Läden in der Nähe. Hätte ich vielleicht noch rumfragen können, ob irgendjemand ein Ersatzpaar Socken hat. Da habe ich gedacht, nee, ach, willst du ja auch nicht, ich probier's mal. Und dann haben wir gesehen, ach, wir haben 2 Loopschals dabei, meine Tochter einen, ich einen. Dann habe ich mir die Dinger um die Füße gewickelt und bin dann mit Loopschals an den Füßen losgelaufen. Muss sie natürlich alle halbe Stunde irgendwie neu wickeln, aber irgendwann hatte ich eine tolle Wickeltechnik. Und ja, von da habe ich 2 Erkenntnisse. Erstens, dieses ganze Equipment-Thema ist manchmal überbewertet, zumindest wenn man es normal macht. Klar, wenn jetzt Leute hier Marathon und irgendwelche Ultrawanderungen, das natürlich, dann macht es schon einen Unterschied. Aber wenn man so jetzt als Durchschnittsmensch mal wandert, ja, ist das Sockenthema oder alles andere, glaube ich, überbewertet. Und die 2. Erkenntnis, Socken sind eine tolle Erfindung. Das war mir vorher auch noch nicht so bewusst.
Gut, dass es sie gibt.
Genau.
Ja, interessant. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das beim Gehen die Gedanken auch nochmal ganz anders in einen ganz anderen Fluss kommen. Irgendwie, wenn du eben gesagt hast, so Seminarräume, da ist man ja doch eher stationär oder man sitzt viel. Vielleicht gibt es mal ein Rollenspiel, okay, und dann die größte Bewegung findet in der Kaffeepause statt, ne? Oder wenn man zum Klo geht. Und der Rest ist ja doch sehr, ja, eben stationär irgendwie. Und wenn ich dann beim Gehen da meine Gedanken nochmal ganz anders fließen lassen kann, macht das ja sicherlich auch was mit mir.
Absolut, absolut. Und das ist genau ein Punkt. Es kehrt ja mittlerweile auch tatsächlich in der Arbeitswelt ein. Da gibt es ja auch dieses Walk and Talk. Also manche praktizieren das ja tatsächlich schon so, dass man ein Meeting, wo es eben möglich ist, mal raus verlagert oder ein Mitarbeitergespräch. Und das hat genau diesen Effekt. Und gerade bei einer Mehrtageswanderung ist es ja auch so, man kommt ja schon ein Stück weit aus seiner Komfortzone raus. Also wenn jetzt da jemand mitgeht, der eben nicht mehrfach im Jahr solche Wanderungen macht, das ist ja schon auch eine Herausforderung irgendwo. Und natürlich sollte man nicht jetzt in eine Panikzone oder komplett außerhalb der Komfortzone laufen und sich nicht überanstrengen. Das passiert ja aber sowieso automatisch nicht, weil ich ja eben auch zwischenreihen viel mehr Pausen habe und eine Anleitung gebe, als es jetzt bei einer normalen Wanderreise der Fall ist. Das heißt, es wird tatsächlich mehr über den Tag verteilt, es gibt mehr Pausen, tendenziell ein paar Kilometer weniger bei der Tagesetappe und trotzdem macht es einen Unterschied. Und ich habe deswegen auch ganz bewusst das Konzept, auch wenn es schwieriger ist zu organisieren, dass ich wirklich jeden Tag zu meiner nächsten Unterkunft laufe. Also ich habe auch keinen Transfer, der einem dann wieder in so ein Standorthotel zurückbringt, weil ich auch daran glaube, dass es einen Unterschied macht, wenn ich geistig jeden Tag ein Stückchen weiterkomme, dass ich auch eben physisch jeden Tag ein Stückchen weiterkomme und nicht einfach wieder, so wie die Gedanken sonst oft kreisen beim Grübeln, kennt ja auch jeder, dass man denkt, Mensch, die Frage stellt man sich jetzt schon seit Monaten immer wieder die gleiche, dass man dann auch physisch, sinnbildlich nicht immer wieder beim gleichen Punkt startet, sondern sich wirklich vorwärts bewegt. Und auch das ist ja natürlich eine Bewegung, die ist momentan auch stark im Gange, das Thema Naturcoaching als Stichwort, wobei ich tatsächlich die Natur wirklich dabei als Arbeitsraum betrachte. Das heißt, ich umarme jetzt keine Bäume, sage ich mal plakativ, sondern ich nutze wirklich, genau wie du es gesagt hast, einfach die Bewegung, dass auch durch die körperliche Bewegung der Geist auch in einen ganz anderen Zustand kommt.
Spannend. Und ich finde, das ist auch eine gute Sichtweise mit diesem, also kein Standorthotel haben. Also ich mache persönlich ja immer Rundwanderungen, weil ich mir denke, okay, dann kann ich einfach mein Auto abstellen und komme wieder genau da an. So im Alltag finde ich, das ist das einfach sehr praktisch, wenn ich jetzt nur mal so eine Tagestour mache. Aber ja, bildlich gesprochen und mit dem Coaching zusammen macht es total Sinn, finde ich, nicht wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren, sondern immer weiterzukommen. Du kommst vom Alleinewandern und hast auch gesagt, dass du das sehr gerne machst, hast dich jetzt aber dafür entschieden, in deiner Selbstständigkeit vor allem Gruppenwanderungen anzubieten. Mhm. Warum sind es jetzt Gruppenwanderungen geworden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich selber würde nach wie vor nicht bei einer klassischen Wandergruppenreise mitlaufen. Da würde ich auch immer alleine wandern vorziehen. Andererseits habe ich auf meinen Wanderungen wirklich oft Leute gesehen, wo ich gedacht habe, oh ja, ihr seid alleine unterwegs, es wäre aber vielleicht doch besser, ihr hättet irgendein Korrektiv, weil manche, die sind lost, selbst wenn sie mit einer App wandern, wo man denkt, oje, oje, ihr könnt wirklich nichts mit Höhenlinien anfangen und schwierig, oder Gehtechniken mit Stöcken, wo man auch denkt, eieiei, also das ist eher gefährlicher, als dass es unterstützt. Oder viel zu viel Gepäck. Also da ist mir einiges auf meinen Wanderungen begegnet, wo ich gedacht habe, naja, es wäre schon gut in der Gruppe, hätte es hoffentlich jemand mal korrigiert, bevor ihr so alleine loslauft. Für das Thema habe ich tatsächlich jetzt auch bei der Volkshochschule Kurse gemacht. Da bin ich auch ins Programm aufgenommen worden, mit Wandern aber richtig. Wo ich einfach viele Tipps gebe, gerade damit Leute auch mehr Genuss haben beim Alleinewandern. Weil klar, die ich gesehen habe, die kommen auch alle an. Aber ich glaube, sie hätten doch mehr Spaß haben können. Und genau bei meinen Wanderungen greife ich das auch auf. Das heißt, ein Teil ist auch immer ein Stück weit Vorbereitung fürs Alleinewandern. Und mir selber ging es so, bei einer von den Touren hatte ich auch ein relativ akutes Thema, was mich psychisch beschäftigt hat. Da hatte ich die Erfahrung gemacht, es kann schon auch grenzwertig sein. Einerseits gibt es Alleinewandern viel Raum, natürlich sich selbst zu widmen. Auf der anderen Seite kann man da natürlich schon sehr auf sich selbst zurückgeworfen sein. Und wenn dann noch andere Faktoren zusammenkommen, wie ein harter Aufstieg und heiße Sonne und die Etappe vielleicht doch ein Ticken zu lang gewählt und man ist schon 3 Tage unterwegs, und da hatte ich auch schon Momente, wo ich gedacht habe, oh ja, also dann kann allein auch manchmal einsam bedeuten und manchmal schon ja einem einfach sehr an die eigenen psychischen und physischen Grenzen bringen. Und das ist genau eben das, was ich mit den Gruppenwanderungen möchte, dass jemand, der wirklich ein Thema bearbeiten möchte, da auch ein Stück weit aufgefangen wird. Andererseits achte ich bei meinen Wanderungen auch wirklich sehr drauf, dass dieser Aspekt des Alleinseins nicht zu kurz kommt oder das mit sich selbst beschäftigen können. Das heißt, ich gebe da ganz bewusst immer wieder mal Anleitungen, wenn ich weiß, da kommt jetzt ein schöner, schmaler Pfad, dass man wirklich sagt, lauft hintereinander, haltet auch ein Stück Abstand und beschäftigt euch jetzt mal mit der oder der Fragestellung. Und das heißt, ich baue das zum einen wirklich ein als Gelegenheit, auch etappenweise am Tag mal wirklich alleine zu laufen oder das Gefühl zu haben, alleine zu laufen. Und auf der anderen Seite, die Erfahrung hatte ich mal bei einer Eltern-Kind-Kur gemacht. Das fand ich einen ganz tollen Aha-Effekt. Und zwar haben die schon bei der Auftaktbegrüßung gesagt, man soll sich selbst und den anderen die Möglichkeit des Rückzugs geben. Das heißt, auch wenn die offizielle Wanderung beendet ist, finde ich das wirklich schön, wenn es legitim ist, sich überhaupt selber mal Gedanken zu machen, möchte ich den Abend alleine verbringen, möchte ich nochmal raus, brauche ich vielleicht nochmal Bewegung, will ich eher in den Wellnessbereich, brauche ich mehr Schlaf. Das heißt, da kann man, glaube ich, auch nochmal viel über sich lernen, oder suche ich ganz bewusst die Gesellschaft. Also das heißt, auch da gebe ich ganz bewusst auf verschiedene Art und Weise auch während einer Gruppenwanderung die Möglichkeit, einen eigenen Rückzug und zu sich selbst zu finden.
Ja, das klingt gut. Das klingt nach einer guten Mischung, und ich finde, das sind auch ganz wichtige Sachen, die du da angesprochen hast. Manchmal brauche ich halt Unterstützung, und dann wieder brauche ich aber auch Momente für mich, nicht. Mhm. Und wenn das alles gegeben ist, umso besser. Du bist also jetzt dabei, dein Programm und deine Selbstständigkeit zu entwickeln. Ich nenne es jetzt mal begleitetes Wandern. Und du hast aber auch ein spezielles Thema, finde ich zumindest, dass es eher speziell ist und besonders. Du machst auch Sterbebegleitung.
Genau, also ich habe ja das letzte halbe Jahr dazu genutzt, meine Selbstständigkeit vorzubereiten. Das heißt, ich habe da zum einen eben das ganze Rechtliche, also Businessplan, Tragfähigkeit, Förderungen, die Versicherungen. Das heißt, ich bin ja auch ganz offiziell Reiseveranstalterin. Das heißt, wer da mitläuft, der bekommt auch ganz regulär einen Reisesicherungsschein und auch die Wanderführerzertifizierung. Und ich habe dir eben die Zeit auch dafür genutzt, tatsächlich diese halbjährige Qualifizierung zur Sterbebegleitung zu durchlaufen, weil das ein Thema ist, das mir tatsächlich auf einer meiner Wanderungen begegnet. Und zwar in Schottland auf dem West Highland Way habe ich eine Wanderin kennengelernt. Da ist die Mutter verstorben und die hat dann auch tatsächlich einen Teil von ihrem Erbe dafür verwendet, von dem Thema ein bisschen Abstand und Frieden zu gewinnen. Und das fand ich da total spannend. Und bei uns in Bruchsal in der ambulanten Hospizgruppe von der IGSL, das ist die Internationale Gesellschaft für Lebens- und Sterbebegleitung, da wird regelmäßig ein, zweimal im Jahr so ein Kurs angeboten. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich jetzt mit meiner Zeit freier umgehen kann, dann durchlaufe ich den Kurs. Und also was ich jetzt sagen muss, ich biete tatsächlich keine Trauerwanderungen an. Das ist ja auch ein Begriff, den man vielleicht kennt. Nichtsdestotrotz ist das Konzept gerade auch so dafür ausgelegt, dass man eben nicht nur in dem Moment, wo jemand verstirbt, dazukommt, sondern dass man die Leute nach Möglichkeit auch schon Wochen oder teilweise Monate länger vorher begleitet und auch deren Angehörigen. Und das heißt, zusammen mit meiner Coaching-Ausbildung ist es schon ein Thema, wo es viel Überschneidung gibt, wo ich sage, ja, das möchte ich auf jeden Fall auch anbieten. Touren, wo Leute, die eben einen Verlust erlitten haben und die können da gerne mit und dann greife ich auch das Thema auf. Wie geht man damit um? Wie orientiert man sich danach neu? Also wie gesagt, ein Stück weit abgegrenzt von einer Trauerwanderung, sondern mehr in Richtung Ziel, Neuorientierung. Aber ich habe eben genau den Hintergrund. Ich erlebe da ja mit, was passiert in den Wochen, Monaten vorher, was haben die Leute teilweise an Weg schon hinter sich. Und das bringt natürlich schon viel, wenn man da den Hintergrund auch hat. Weil das ist ja was, was einem so im Alltag normalerweise nicht begegnet. Das ist ja leider auch an vieler Stelle noch Tabuthema. Mhm. Und ich finde, es bereichert einfach total, wenn man das als Teil vom Leben sieht irgendwo. Also hat mich allein jetzt in der Zeit schon sehr verändert und bereichert.
Ja, das glaube ich. Das ist ein wichtiges Thema, finde ich auch. Du bietest Gruppenwanderungen, Gruppencoachings an, aber theoretisch auch Einzelcoachings?
Genau. Also im Grunde genommen für die Kompetenzen, die ich habe, die habe ich auch alle als Gewerbe angemeldet. Das heißt, ich freue mich natürlich sehr gerne, wenn jemand sagt, ja, ich buche auch ohne Wanderung Coachings, sei es jetzt Führungskräfte, Teamcoachings, Einzelcoachings. Ich kann auch selbstverständlich, wenn jemand Interesse hat, mit jemandem nur im 1:1 eine Wanderung unternehmen. Ja, klar, egal wo, da bin ich sehr flexibel. Das kann man sehr gerne buchen. Aber auch ein Team kann gerne anfragen. Also individuelle Anfragen gehen auf jeden Fall jederzeit. Und ja, mein Programm ist auch noch im Aufbau. Das heißt, wenn jemand da Fragen hat, ich werde das auch regelmäßig abändern. Ich habe auch vor, Touren für Frauen, also nur für Frauen anzubieten, aber auch gemischte Touren. Ich wollte mich da jetzt zu Beginn nicht drauf festlegen, nur Frauen alleine, weil zum Beispiel das Thema Renteneinstieg, da wollen vielleicht auch Paare mitgehen, die es ja doch gemeinsam betrifft, das Thema. Aber durchaus will ich zwischenreihen auch Touren nur für Frauen anbieten, weil ich glaube, da kann man vielleicht doch freier über manche weiblichen Themen sprechen. Von daher freue ich mich einfach sehr, wer anfragt und ja, habe da recht viel im Programm, was vielleicht auch nicht so direkt auf der Homepage erscheinen wird und bin da sehr flexibel.
Ja, ich packe auf jeden Fall deine Kontakte in die Shownotes, dann weiß man, wo man dich erreichen kann. Weißt du schon, wo die Wanderungen stattfinden werden? Hast du dir schon Regionen oder sogar spezielle, weißt du schon genau, welche Wege du gehen möchtest?
Zum Teil natürlich welche, die ich schon selber gegangen bin. Ja, sind also gerade, weil ich will ja auch das ganze Jahr hindurch anbieten, dann ist natürlich im Winterhalbjahr ist sowas wie Amalfi-Küste natürlich ganz toll. Das sind auch immer wieder neue Ausblicke auf die verschiedenen Küstenabschnitte möglich. Oder man kann dann über mich genauso auch eine Verlängerungswoche buchen zum Ausspannen der müden Füße hinterher. Mhm. Also Amalfiküste wird sicher dabei sein, der Lechweg auch. Erstens, weil ich es schön finde, weil es auch meine erste Tour war. Und zweitens, weil es auch von der Story her total schön ist, von der Quelle den Fluss zu begleiten. Passt super schön zu dem Thema innere Kräfte wecken oder neuen Sinn suchen. Und ja, in Deutschland finde ich, haben wir auch total schöne Wandergebiete, sowas wie Lüneburger Heide oder eben im österreichischen Alpenraum im Sommer. Also das wären so die Touren für den Einstieg sein und fürs Winterhalbjahr dann neben Amalfiküste und Portugal-Fischabfahrt finde ich auch ganz toll. Und ich möchte jetzt dann auch selber vorwandern, einmal Kanaren und einmal Slowenien. Da freue ich mich auch schon. Da habe ich jetzt im Sommer eine 300-Kilometer-Tour, den Juliana Trail, geplant. Und da suche ich auch einen schönen Wochenabschnitt aus, den man dann als Tour machen kann.
Sehr schön. Da bin ich sehr gespannt. Da habe ich auch schon einiges von gehört, von diesem Trail. Da möchte ich bitte wissen, wie es war.
Ja, sehr gerne.
Ich danke dir für dieses Gespräch, liebe Sabine.
Vielen Dank für die tolle Gelegenheit. Hat mich sehr gefreut.
Super. Du hast bis zu Ende gehört. Dir hat die Folge gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung. Noch mehr Infos rund ums Alleinereisen findest du auf thefemaletraveler.de. Bis zum nächsten Mal.